Es gibt ein Problem in der Medizin. Die Medizin ist fokussiert auf Erwachsene und nicht auf Kinder. Und das war schon immer so. Und Kinder bezahlen nichts, Kinder wählen auch nicht. Das mag eine Rolle spielen. Aber wir Erwachsene müssen die Kinder schützen und wir müssen die unterstützen. Die haben ja selber keine Lobby im Prinzip.
Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Chirurgie angeborener Herzfehler. Zu Gast Professorin Julie Clouzieu. Sie ist Fachärztin für Herzchirurgie und seit 2020 stellvertretende Klinikdirektorin an der Klinik für Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderherzchirurgie am Deutschen Herzzentrum, Klinik an der Technischen Universität München, sowie Leiterin des Epstein-Zentrums. Zuvor arbeitete sie viele Jahre als Oberärztin und leitende Oberärztin mit dem Spezialgebiet angeborene Herzerkrankungen an der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Deutschen Herzzentrums München. Als Assistenzärztin an der Harley Street Clinic für Pediatric Cardiac Surgery in London, am John Radcliffe Hospital Oxford sowie am Herzzentrum Wuppertal. Frau Professorin Julie Clouzieu, zu Gast bei Medizin aufs Ohr. Herzchirurgie, angeborene Herzfehler, Weiterbildung, technologische Transformation, gesetzliche Rahmenbedingungen, all diese Themen wollen wir in den nächsten Minuten versuchen, einmal ganz kurz gemeinsam anzusprechen. Herzlich willkommen zunächst einmal.
Ja, vielen Dank.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Klinik für Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderherzchirurgie an der Uniklinik der TUM, der Technischen Universität in München. Was ist bei Ihnen eigentlich anders als an einer anderen chirurgischen Klinik?
Also wir sind zunächst eine herzchirurgische Klinik, die im Prinzip aber spezialisiert ist auf Patienten mit angeborenem Herzfehler. Das heißt, im Vergleich zu anderen herzchirurgischen Kliniken haben wir keine Patienten, die eben zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten und Bypässe brauchen oder degenerative Klappenerkrankungen haben, sondern wir haben Patienten, die von Haus aus mit diesem Herzfehler geboren sind.
Mehrheitlich Kinder?
Mehrheitlich Kinder noch, ja, das wandert mit der Zeit. Das ist sehr interessant, weil wir natürlich angeborene Herzfehler muss man manchmal und oft im Kindesalter bereits behandeln. Das sind eben die Hauptpatienten, die wir haben. Allerdings werden diese Kinder erwachsen und im weiteren Leben haben sie vielleicht neue Probleme und müssen dann nochmal operiert werden. Wir haben auch Patienten, die erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden. Und die kommen dann auch zu uns. Das heißt, das sind auch Patienten, die 30, 40, 50 sind und zum ersten Mal davon hören, dass sie zum Beispiel ein Loch im Herzen haben. Und die kommen dann auch zu uns.
Erzählen Sie uns doch mal, wie Ihr Werdegang Sie dafür prädestiniert hat für die jetzige Aufgabe. Sie waren ja in Sachen Herzchirurgie lange Zeit unterwegs, schon am Deutschen Herzzentrum in München, in UK viel auch Assistenzärztin dort gewesen und so weiter. Und man ist ja jetzt nicht per se prädestiniert dafür, für diese angeborenen Herzfehler, sich da wirklich reinzubeugen und diese Expertise aufzubauen. Hat es da für Sie so einen Klickmoment gegeben in der Karriere?
Eigentlich, das Interesse war schon immer da, aber eigentlich bin ich gefördert worden. Bin ich erstmal nach Berlin ins Herzzentrum geschickt worden für eine Hospitation. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich OPs bei Kindern gesehen, bei angeborenen Herzfehlern und eine große Klinik, die viel macht. Und da hatte ich dann schon gedacht, das wäre doch sehr spannend. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt spannender ist. Ich denke, es ist einfach anders. Es ist vielleicht vielfältiger. Unsere Herzfehler sind nicht immer gleich. Andererseits gibt es natürlich auch in der normalen Herzchirurgie viele vielfältige Erkrankungen und OP-Methoden. Also es ist immer sehr schwierig, das zu vergleichen. Und es gibt auch Patienten bzw. OPs, die halt übergleitend sind. Also wir sehen junge Patienten, die im Prinzip einen Herzklappenfehler haben. Den sehen unsere Kollegen, die keine angeborenen Herzfehler behandeln, eben einfach 20 Jahre später. Aber die OP ist dieselbe. Der Patient ist halt dann ein bisschen älter, aber am Ende ist es dasselbe. Deswegen ist es sehr schwierig, das zu vergleichen. Ich mag das auch nicht so gern, so einen Vergleich machen. Ist das besser oder schlechter? Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und dann hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, in London beim Professor Delaval, der sehr bekannt war, und die Kinderherzchirurgie im Prinzip da etabliert hat an der Great Ormond Street, mit ihm zu arbeiten, 1,5 Jahre lang. Und da habe ich jeden Tag, das waren tatsächlich 90% Kinder, alles Mögliche gesehen. Und dann wusste ich, da möchte ich jetzt bleiben. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil es gibt ja keinen Facharzt für Kinderherzchirurgie oder für angeborene Herzfehler. Das ist im Prinzip wie eine Untergruppe der Herzchirurgie. Also wir haben alle einen Facharzt für Herzchirurgie und damit muss man klarkommen. Das ist natürlich in Deutschland ein bisschen schwierig, weil natürlich die Landesärztekammern dahinter sind und so weiter. Es ist sehr aufgeteilt, wer darf was machen, und angeborene Herzfehler sind so klein, dass sie im Prinzip innerhalb von der Herzchirurgie abgebildet sind. Das ist auch in anderen chirurgischen Fächern so, bei den Orthopäden, da gibt es ja auch Kinderorthopädie, also angeborene Fehler der Füße zum Beispiel. Mhm. Das ist auch etwas sehr Spezielles. Und da gibt es bestimmt auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Aber das wird auch nirgendwo abgebildet. Das heißt, wir können uns auch nicht Kinderherzchirurgen nennen oder Chirurgen für angeborene Herzfehler. Wir nennen uns so, es gibt so ein Zertifikat von unserer Fachgesellschaft, dass das unterstützt. Im Prinzip machen wir eine Prüfung, dass wir eben darauf spezialisiert sind. Genau, aber wenn man dann angefangen hat mit angeborenen Herzfehlern, dann ist es im Prinzip noch zusätzlich zu dem Facharzt noch eine weitere, muss man weiter noch lernen, ja, weil eben das doch sehr unterschiedlich ist. Und Neugeborene operieren ist natürlich anders als ein 80-Jährigen zu operieren, das ist klar.
Also die pädiatrische Begegnung sozusagen in London, mir erscheint irgendwie als außenstehender Nichtmediziner, dass ich mir vorstelle, im OP, Sie haben es gerade erwähnt, Neugeborene operieren ist etwas fundamental anderes als ein 80-jähriges Herz zu operieren. Ich stelle mir vor, dass dann im OP gilt, die ruhige Hand muss dann des Chirurgen, der Chirurgin muss dann nochmal ruhiger sein. Ist das so?
Man muss schon eine ruhige Hand haben, aber ich glaube, ich habe sehr viele Chirurgen gesehen, die im Laufe ihrer Karriere auch mal Zitteranfälle, wenn ich das so sagen darf, haben. Warum auch immer. Und man kann auch mit zitternden Händen tatsächlich gut operieren. Was ich viel wichtiger finde, ist der Fokus. Ich glaube, als Herzchirurg, aber auch eben bei Erwachsenen, ich bin mir da gar nicht sicher, dass das so unterschiedlich ist, muss man sehr fokussiert sein auf das, was man macht. Und man hat ja durch die Herz-Lungen-Maschine, die ja den Kreislauf unterstützt während der Operation, einen gewissen Zeitdruck, den haben wir immer. Und auch wenn wir den nicht immer wahrnehmen, ist der, glaube ich, in uns drin als Herzchirurgen. Wir hören immer die Uhr ticken. Und deswegen lernen wir, sehr fokussiert zu arbeiten und sehr präzise zu arbeiten im Prinzip. Und das ist tatsächlich nicht so unbedingt Unterschied. Der Unterschied zwischen einem Neugeborenen und einem Erwachsenen ist das Gewebe. Bei einem Neugeborenen ist das Gewebe sehr fragil, weil natürlich ist es einfach alles sehr weich und gegebenenfalls aufgrund von Medikamenten, die man geben muss und so weiter. Das heißt, man hat oftmals nur eine Chance. Das heißt, ein Stich, den man setzt, der muss richtig präzise da sein und dort passen. Aber interessanterweise, je weiter man im Alter geht, verändert sich dann wieder das Gewebe. Und bei einem alten Menschen ist das Gewebe wieder sehr fragil und empfindlich. Und da kann es genauso sein, dass man da nur eine Chance hat, einen Stich zu setzen, weil sonst eben das Gewebe auseinanderfällt. Und das ist im Prinzip bei jungen Erwachsenen viel einfacher. Die haben schönes, festes Gewebe und da kann man im Prinzip, passiert tatsächlich weniger. Das ist interessant, dass man eben zwischen Neugeborenen und jetzt 80-Jährigen vielleicht weniger Unterschied hat als dazwischen.
Wahnsinnig spannend, absolut. Können Sie uns sowohl privatempirisch wie auch, vielleicht haben Sie die Daten gerade geläufig, wie sich Fallzahlen bei uns so entwickeln?
Ja, also es ist seit Jahren so, dass im Prinzip 1% der Neugeborenen haben einen angeborenen Herzfehler. Es gibt Herzfehler, die man auch so behandeln kann, die man nicht operieren muss. Das, was man allerdings sieht, und diese Zahl bleibt gleich, sinkt so ein bisschen, ja, aber bleibt im Prinzip gleich. Das, was aber seit ungefähr 10 Jahren ansteigend ist, sind die Zahlen von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Das liegt daran, dass erstens mehr überleben. Also vor 40 Jahren haben viele Neugeborene die OP nicht überlebt, beziehungsweise sind nicht eben erwachsen geworden. Mittlerweile werden 90% von diesen Patienten erwachsen. Und die haben dann vielleicht neue Probleme. Und auch vielleicht Sachen, die wir noch gar nicht wissen, mit neuen Herausforderungen und neuen Therapielösungen.
Diese Überlebenschancen, das ist natürlich eine fantastische Nachricht für alle Betroffenen. Und ich kann mir vorstellen, dass mit dem zunehmendem Einzug von Technologie, und jetzt wollen wir mal dieses Abteil ganz kurz betreten, dass das vielleicht noch weiter nach oben gehen kann, also dass Überlebenschancen jenseits der 90% erzeugt werden können, dank digitaler Transformation, dank KI möglicherweise. Bei Ihnen an der TUM-Uniklinik, wie ist da der Stand der Dinge? Was ist schon eingeführt und was ist in der Pipeline?
Also tatsächlich das, was weiterentwickelt wird, sind schon mal tatsächlich weniger operative Sachen, das heißt weniger chirurgische Ansätze, sondern man versucht ja mehr minimalinvasiv beziehungsweise eben Transkatheter, zum Beispiel Klappen zu implantieren. Das ist schon sehr weit fortgeschritten. Ja, für alte Menschen ist das schon etabliert, Transkatheter, Aortenklappenersatz mit hervorragenden Ergebnissen. Wir haben ein Problem mit manchen Patienten, die als Kinder schon sehr oft operiert wurden. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo jede Reoperation ein extrem hohes Risiko hat, weil das Herz verwachsen ist und man eher was verletzen kann. Und da kommen wir an einen Punkt, wo wir entscheiden müssen, kann man diesen Patienten noch guten Gewissens operieren oder ist das Risiko zu hoch? Und was hat man da für Alternativen? Und tatsächlich sind diese Transkatheterklappen eine mögliche Alternative. Obwohl wir keine Langzeitergebnisse haben bei diesen Transkatheterklappen, weil die werden ja vornehmlich in viel älteren Patienten implantiert, die einfach nicht mehr so eine lange Lebenserwartung haben. Das heißt, wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist. Das ist schon mal etwas, was fortschrittlich ist für die Patienten, weniger invasiv. Wo das hinführt, wissen wir nicht. Vielleicht werden wir in 20 Jahren diese Klappen alle explantieren müssen und wieder eine OP machen müssen. Und dann werden wir uns was Neues überlegen müssen, weil das OP-Risiko wird auch weiterhin bestehen. Etwas anderes, was ich denke, was eine große Zukunft hat in Herzchirurgie und vor allem bei sehr komplexen Herzfehlern, ist die 3D-Rekonstruktion und dreidimensionale Visualisierung von Herzfehlern. Das machen wir schon relativ regelmäßig bei komplexen Herzfehlern, dass wir das im Prinzip dreidimensional darstellen. Anhand von CT-Bildern kann man das sehr schön machen. Und dass wir im Prinzip am Monitor dieses 3D-Modell, das kann man drehen, das kann man angucken von oben, unten, rechts, links und sich überlegen, wie man am besten irgendwo rankommt und eben die OP macht.
Das ist also das Bild des zu operierenden Herzens, ja?
Genau. Man kann das auch ausdrucken, also einen dreidimensionalen Druck machen mit unterschiedlichen Materialien und auch Materialien, die im Prinzip das Gewebe, also wie es Gewebe erscheint, ja, so ein Silikon, was weich ist und so. Und da kann man im Prinzip auch eine OP darauf simulieren. Mhm. Also man kann gucken, es ist natürlich nicht dasselbe, das Herz ist natürlich nicht im Brustkorb. Aber man kann im Prinzip das aufschneiden, das Modell. Man kann schauen, wie komme ich woran und wie kann ich das machen. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel eben eine Flicken da einsetze, wie ist dann das Ergebnis? Also das ist schon mal sehr gut und das ist, glaube ich, wird in Zukunft viel mehr gemacht werden. Das ist auch gut für die Patienten, weil man im Prinzip viel besser vorbereitet in den OP geht.
Das ist noch kein Einsatz von künstlicher Intelligenz, denke ich mir. Weil Sie haben ja gerade erläutert, das sind die CT-Bilder, die ich ja ohnehin, Status Quo, seit Jahrzehnten schon habe. Und die einfach in ein 3D-Modell überführt werden. Also da brauche ich jetzt nicht KI-generierte Datensätze irgendwie.
Also ich glaube, das wird schwierig sein mit KI, weil KI braucht ja erstmal ein System, wo es lernt. Und die Frage ist, wovon kann es denn lernen? Wie kann es von den Herzchirurgen lernen, was wir gemacht haben, damit wir das nächste Mal das besser machen? Das, glaube ich, ist schwieriger, zumindest was Bilder angeht. Ich bin mir da nicht sicher, wo KI da anfangen kann, ehrlich gesagt, und wo das eine Zukunft sein. Ich glaube, in der Forschung hat es auf jeden Fall eine Zukunft.
Lassen Sie uns mal einen kurzen Ausflug nach Brüssel machen, in den rechtlichen Raum, denn dort droht so ein bisschen Ungemach. Da gibt es die Medical Device Regulation, MDR, eine EU-Verordnung, die strengere Anforderungen an die Zulassung und Dokumentation von Medizinprodukten stellt. Das Ganze hat natürlich zur Folge, wenn ich kleine Stückzahlen habe in einem Verbreitungsgebiet in Deutschland beispielsweise, dass bestimmte Produkte dann einfach aus dem Sortiment rausgenommen werden. Hat das schon und wird das vermehrt Auswirkungen bei der Chirurgie mit angeborenen Herzfehlern?
Ja, das ist tatsächlich eine riesige Katastrophe für uns. Und zwar für die Kindermedizin insgesamt, mehr als für Erwachsene. Der Hintergrund ist tatsächlich eine Patientensicherheitsfrage. Es gab diesen Skandal mit den Brustimplantaten die da komisches Silikon drin hatten, Industriesilikon, was patientengefährdend war und gefährlich war. Nun sind die Firmen angehalten, eben immer zu beweisen, dass ihre Produkte sicher genug sind für die Patienten. Das ist natürlich im Sinne der Patienten und im Sinne der Ärzte. Wir wollen alles sicher machen für unsere Patienten. Das ist klar. Das ist oberstes Gebot und ganz, ganz wichtig. Speziell bei angeborenen Herzfehlern sind es sehr selten Erkrankungen. Das heißt, es gibt keine Firma, die in der Lage ist zu beweisen, dass die Produkte, die wir benutzen, tatsächlich sicher sind für die Patienten. Man müsste dann im Prinzip Register machen für alle kinderherzchirurgischen OPs und nachweisen, dass das tatsächlich sicher ist. Das Problem ist natürlich, die Firmen müssen das beweisen. Das kostet denen Geld. Die sind dann nicht unbedingt bereit, dieses Geld bereitzustellen. Und wir als Ärzte benutzen ganz viele Sachen. Hat man in der Kindermedizin, fragen Sie Kinderärzte auch schon immer, ganz viele Medikamente, Produkte, die nicht zugelassen sind für Kinder. Ja, eins der wenigsten Medikamente, die für Kinder zugelassen sind, ist Ibuprofen. Und ganz viel anderes ist einfach nicht zugelassen. Wir Ärzte wissen trotzdem, es wirkt natürlich. Wir haben auch Dosierungen, die wir anpassen. Wir Ärzte befinden uns da in so einem rechtlich schwierigen Raum. Aber das haben wir jetzt Jahrzehnte gemacht und das funktioniert, weil wir wissen, dass es halt sicher ist und da gibt es kein Problem von uns aus. Das Problem, was wir haben, speziell in der Herzchirurgie, ist, dass Firmen Produkte vom Markt nehmen.
Ja, klar.
Und die müssen sie vom Markt nehmen, weil sie die nicht mehr zugelassen bekommen. Das heißt, sie können sie gar nicht verkaufen. Das heißt, wir können sie auch nicht mal eben auf Label oder was benutzen. Wir kriegen diese Produkte nicht mehr. Und das ist ein Drama, weil was machen wir dann? Was bieten wir unseren Patienten an? Wir können denen nicht mal mehr irgendetwas anbieten. Nicht mal Sachen, wovon wir wissen, dass die gut sind. Und es gibt natürlich auch Studien. Es gibt für alles mögliche Studienprodukte, die wir implantieren, gibt es Studien. Nur die sind nicht ausreichend, um die Zulassung zu beantragen, weil die Fallzahlen wenig sind. Und deswegen, also man müsste im Prinzip für alle Produkte Register machen. Wir reden gerade ganz viel über Dokumentation und Bürokratie in Deutschland. Ja. Das ist dann auch noch mehr Dokumentation, Bürokratie. Das muss irgendjemand machen mit dem Ziel, dass wir unsere Patienten gut behandeln können mit Produkten, die wir schon seit Jahrzehnten benutzen, von denen wir wissen, dass die sicher sind, ja. Also wir haben das Problem, wir brauchen von den Firmen die Produkte. Die Firmen natürlich können das nicht leisten, dass sie diese Zulassungsstudien durchführen. Und wir haben schon Klappen gesehen, die vom Markt genommen wurden, Klappen, die wir seit Jahrzehnten benutzen, die in kleinen Größen für Kinder gemacht wurden und auch wunderbar funktionieren. Die haben wir nicht mehr. Das ist also für ganz Europa und auch für die ganze Welt so. Und es gibt auch keine Alternativen.
Ja, sagen Sie mal, dann werden Sie irgendwann am Tag X eine kleine Patientin haben, die eine Herzklappe braucht und Sie haben die Klappe nicht.
Ja, das ist schon dramatisch. Also es ist im Prinzip von mehreren Klappenmöglichkeiten haben wir halt weniger. Das heißt, für uns ist natürlich auch, wir haben natürlich auch unsere bevorzugten Produkte, die wir schon Jahre benutzen, von denen wir wissen, dass sie gut sind. Wir müssen dann vielleicht eine andere Größe nehmen oder eben improvisieren, etwas machen, von dem wir wissen, dass das eben nicht so lange hält wie die andere Klappe.
Hui, ja. Also Sie müssen als Beraterin mal nach Brüssel fahren, glaube ich.
Ja, es sind natürlich schon, es haben gerade Kinderärzte sind da schon sehr aktiv. Ich glaube, es gibt ein Problem in der Medizin. Die Medizin ist fokussiert auf Erwachsene und nicht auf Kinder. Und das war schon immer so. Und Kinder bezahlen nichts, Kinder wählen auch nicht. Das mag eine Rolle spielen. Aber wir Erwachsene müssen die Kinder schützen und wir müssen die unterstützen. Die haben ja selber keine Lobby im Prinzip. Und das ist ein Drama. Also wir sind natürlich als Ärzte immer sehr kreativ und überlegen uns neue Sachen und basteln auch schon mal Sachen zusammen. Aber perfekt ist das nicht. Allerdings ist es natürlich auch etwas, wo die Forschung vielleicht auch voranschreiten kann. Ja, seit Jahren, Jahrzehnten sucht man nach einer im Prinzip körpereigenen Klappe, die im Prinzip, also die Idee ist, ich habe meine Zellen und mit meinen Zellen wird ein Organ hergestellt, künstlich, für mich, nur für mich, meinen eigenen Organersatzteillager. Und das wird ja seit Jahrzehnten, gibt es eben Forschung darüber, eben auch Herzklappen herzustellen, wo dann im Prinzip die eigenen Zellen drauf wachsen und weiter wachsen. Und das wäre natürlich etwas für Kinder perfekt, ja, weil die wachsen natürlich weiter. Und das ist auch das Problem von den Produkten, die wir haben. Vor allem die Herzklappen, die muss man regelmäßig ersetzen, weil die natürlich nicht mitwachsen. Also das ist aber interessanterweise, darüber wird wirklich schon seit Jahrzehnten geforscht und es gibt schon Ansätze, aber es gibt keine Lösung. Also es gibt, bisher hat man noch nicht geschafft, eine perfekte Klappe herzustellen, die tatsächlich mitwachsen würde oder die vom eigenen Gewebe hergestellt wäre. Das wäre natürlich etwas, wo man denken könnte, das wäre dann wahrscheinlich zugelassen, nur für den eigenen. Da kann man dann vielleicht sogar auch mitreden.
Da können wir hoffen auf jeden Fall.
Ja.
Medizin aufs Ohr ist ja ein Podcast-Angebot der Esculap Akademie, die, wie Sie wissen, sich um medizinische Weiterbildung kümmert, sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Wie würden Sie denn den Bedarf an Weiterbildung, Sie haben das ja in der Einführung schon gesagt, naja, also es gibt das Zertifikat, aber es ist jetzt nicht eine Fachärztin-Bezeichnung. Wie würden Sie diese vermeintlich relativ kleine Gruppe in Deutschland an Expertinnen und Experten in ihrem Bedarf an Weiterbildung und fortgesetzter Weiterbildung mal definieren? Was brauchen die?
Also Weiterbildung in Chirurgie angeborener Herzfehler ist natürlich komplexer. Das setzt sich weiter nach der herzchirurgischen Facharztweiterbildung. Und ich mache das so, dass ich die Kollegen erstmal Teile von OPs durchführen lasse. Also man kann sich schwer vorstellen, von Anfang an eine kinderherzchirurgische OP oder bei einem Neugeborenen von Anfang bis Ende durchzuführen. Aber es gibt Teile der OPs, die man lernen kann, die man üben kann, die man machen kann. Und je besser man darin wird, umso sicherer wird man natürlich auch. Jeder Mensch hat, glaube ich, mehr Überwindungsschwierigkeiten, wenn es ein Baby ist, oh ja, das da liegt. Ja. Und dann ist das auch alles viel kleiner und dann hat man eben einfach ein bisschen mehr Hemmungen. Und das muss man erstmal abbauen. Und das geht, indem man eben zuversichtlich wird und sicherer wird. Und das ist eben Übung.
Von der Haptik her kann ich mir vorstellen, Sie hatten ja vorhin das 3D-Modell angesprochen. Für diejenigen, die einsteigen, ist das doch eine tolle Übungsfläche eigentlich, oder?
Ja, es gibt 3D-Modelle speziell für angeborene Herzfehler, wo tatsächlich die Herzen halt einen Herzfehler haben und wo man das üben kann. Ja. Man kann diese Modelle kaufen und das ist wirklich, denke ich, für die Kollegen wirklich eine gute Geschichte. Natürlich, wenn einmal der Herzfehler dann behoben ist und fertig operiert ist, ist das Modell dann hinüber. Ja, muss man auch bedenken. Ja, das ist etwas, was nur einmal passiert. Aber es übt schon mal die Schritte zu machen und zu können. Wir arbeiten auch viel, wir machen viel Weiterbildung am Schweineherzen. Gerade bei der Esculap Akademie bieten wir ja so Kurse an, wo wir am Schweineherzen operieren. Und das kann man auch bei angeborenen Herzfehlern machen. Das machen wir auch mit unseren Studenten hier an der TU München, dass wir denen, die eben Schweineherzen operieren lassen. Und da ist eben, gut, bei den Studenten, die das noch nie gemacht haben, oftmals der erste Punkt, oh Gott, ich wusste nicht, dass es so schwierig ist. Und wenn wir natürlich schon Leute haben, die in der Weiterbildung sind oder schon Fachärzte, dann ist das das Modell, was am nächsten ist.
Professorin Clusieu, wir haben vereinbart im Vorfeld, im Vorgespräch, dass wir das nicht zum Kardinalthema machen, zum Hauptthema dieses Podcasts. Trotzdem will ich es ganz kurz ansprechen. Sie sind eine Person, die es an die Spitze geschafft hat. Und wir machen jetzt keine große Genderschublade auf, aber im Sinne dessen, dass wir heute an den Universitäten ja tatsächlich einen Überhang haben an Studentinnen, könnte ich ja der Statistik halber sagen, naja, dann case settled in etwa 10 Jahren oder so, dann werden wir eine 60-70% Durchdringung von Chefärztinnen haben in unserem Land. Was hätten Sie in Köcher für diese Studentinnen, diejenigen, die jetzt gerade Assistenzärztinnen sind? Was sollen die machen, um resilient zu sein, um nach vorn zu kommen, um weiterzukommen?
Es gibt kein Rezept. Wenn in 10 Jahren 60% Chefärzte weiblich sind, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Seitdem ich dabei bin, das ist schon über 20 Jahre, sind immer noch 5%. Vielleicht geht es jetzt in Richtung 10%, immerhin. Ich glaube, es ist wie bei jedem Beruf und bei jedem chirurgischen Fach in der Medizin. Man muss hart arbeiten, aber ich glaube, das ist jetzt in der Allgemeinchirurgie muss man genauso hart arbeiten. Man muss es wollen, man muss Spaß dran haben. Und man muss diesen Weg halt machen wollen. Natürlich braucht man auch Unterstützer. Die wenigsten schaffen das von sich aus. Man braucht Menschen, die einen unterstützen, die einen fördern. Aber wenn man das wirklich machen will, wenn man dieses Fach dafür brennt und wirklich motiviert ist, da was zu machen, dann stehen einem schon auch viele Türen offen. Man kriegt nichts geschenkt, das ist klar, aber das ist in jedem Fach so und das ist, glaube ich, auf der ganzen Welt so, in jedem Beruf so. Man kriegt nichts geschenkt. Diejenigen, die Chefs werden, haben hart dafür gearbeitet. Als ich Studentin war und ich wollte schon immer Chirurgin werden und dann habe ich gesagt, ich will Chirurgin werden, da gab es ganz, ganz viele Leute, die mir gesagt haben, um Gottes Willen, als Frau in der Chirurgie, ganz schlimm. Ich habe das nicht verstanden, weil ich wusste nicht, was mein Geschlecht mit der Chirurgie zu tun oder mit meinem Berufswahl zu tun hatte. Das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube schon, dass man jetzt hoffentlich diese Sprüche nicht mehr bekommt. Man hat mir dann geraten, ich soll doch in die Anästhesie gehen, da könnte man sich hinsetzen während der Arbeit. Ich wusste nicht, dass das wichtig ist, sich hinzusetzen oder hinsetzen zu dürfen während der Arbeit. Ich wollte ein spannendes Fach machen. Die Anästhesie mag auch ihre spannenden Seiten haben und ich denke, dass man da auch nicht immer rumsitzt. Aber für mich ist es so und ich wünsche, dass die jungen Ärztinnen oder Medizinstudenten, die ein chirurgisches Fach machen wollen und wenn es die Herzchirurgie ist oder die Herzchirurgie für angeborene Herzfehler, dann muss man eben hart dafür arbeiten und dranbleiben. Es hat auch viel mit Geduld zu tun. Man darf sich nicht vergleichen, oh, der Kollege, der hat jetzt das bekommen und ich nicht und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Es ist ein sehr langer Weg, aber ich glaube, man kann es schaffen, da man eben ein Ziel vor Augen hat, wenn man daran arbeitet und wenn man Spaß dran hat.
Zum Schluss von Medizin aufs Ohr, wie immer eine entspannte, vielleicht lustige, vielleicht schöne Geschichte aus dem Berufsleben, das in Ihrem Fall, ich kann mir das nicht anders vorstellen, natürlich im Alltag eine Menge Drama beinhaltet, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es auch nette, kleine, vielleicht lustige Begegnungen gibt und vielleicht haben Sie uns eine mitgebracht.
Ja, es gibt ganz viele lustige Begegnungen, wenn man mit Kindern arbeitet. Ja, das Schöne an Kindern ist, dass die einem nie böse sind. Wir denken ja, wir tun denen so viel Leid, sie haben Schmerzen nach einer Operation und ein Kind kann nach 3 Tagen nach der Operation einen anlächeln und da geht einem das Herz auf. Ja, also das ist der größte Dank, den man bekommt nach so einer Operation. Aber ich habe eine Geschichte, die ich sehr lustig fand und die mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Ich war mit einer Gruppe von Freunden in einer Gaststätte zum Abendessen. Es war sehr viel Trubel, es war sehr viel los. Und am Ende des Abends kam die Wirtin und entschuldigte sich und sagte, naja, sie hätte ihr Bestes getan, aber manchmal würde das nun mal länger dauern. Es wäre schließlich hier keine Herzoperation. Und dann kam erstmal eine große Stille am Tisch und dann lachten alle los und guckten mich an und die Wirtin war ganz verwirrt. Und dann habe ich mich geoutet, habe gesagt, naja, ich bin Herzchirurgin und ich mache jeden Tag eine Herzoperation. Da wusste sie natürlich auch nicht, was sie sagen sollte. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht, warum Menschen denken, dass so, also eine Herzoperation ist halt ganz, ganz wichtig und das ist im Prinzip ganz schlimm auch. Ja, so hat man die Idee in der Bevölkerung. Und für sie war der Vergleich, naja, ist natürlich eben banal, dass eben das Abendessen länger gedauert hatte, weil eben die Küche nicht hinterherkam. Und im Vergleich dazu die Herzoperation, da müsste ja alles klappen. Ja, ich habe das noch nie vorher gehört, diesen Vergleich zwischen Herzoperation und irgendetwas anderem. Es stimmt, für uns ist es halt Alltag. Wir wissen, wie das geht und wie das funktioniert. Aber man darf nie vergessen, für die Menschen, ob sie betroffen sind oder Angehörige sind, ist das ein riesiger Einschnitt.
Schöne Geschichte. Ich kenne dieses Narrativ, das ist doch keine Raketenwissenschaft, ne? Diesen Spruch. Mhm. Beispielsweise ist er so irgendwie analog.
Eine Rakete kann verloren gehen, ein genau. Mensch nicht, ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Professorin Julie Clouzieu, für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Sehr, sehr spannende halbe Stunde. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das war Medizin aufs Ohr mit Professorin Julie Clouzieu. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculap-academy.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Eskulab-Akademie.